Heiligen Koran, die Verse 7 bis 10 der Sure 10, Yunus.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاء ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي
Und nun zur sinngemäßen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Die aber, die nicht an die Begegnung mit uns am Auferstehungstag glauben, die zufrieden sind mit dem Leben in dieser Welt und sich auf das Diesseits verlassen, und jene, die unserer Zeichen achtlos sind, sie sind es, deren Heimstatt das Feuer ist, um dessen Willen, was sie sich erwarben. Jene jedoch, die glauben und gute Werke tun, wird der Herr im Lichte ihres Glaubens recht leiten. Ströme werden unter ihnen dahinfließen in den Gärten der Glückseligkeit. Ihr Ruf dort wird sein, rein und makellos bist du, o Allah. Und ihr Gruß dort wird sein, Frieden. Und dann werden sie rufen, aller Preis und Dank gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Thank you.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, dem 3. November 2024, gleich dem 13. Oban 1403, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahdul Balagha. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Bleiben Sie dran!
Volkstümliche Erzählungen aus Iran.
Wir sprechen zurzeit über den Inhalt von Fabeln. Die Weitsicht und Anwendung einer List ist ein wichtiges Thema in solchen volkstümlichen Erzählungen. Aber ein anderer wichtiger Punkt, der in Fabeln eine Rolle spielt, ist die Warnung davor, dem Feind zu vertrauen. Wir sagten ja, dass Feindschaft eines der grundlegenden Themen in Fabeln ist. Jede Fabelfigur hat mindestens einen Feind und muss, um sich vor seinem Übel zu retten, etwas gegen ihn unternehmen. Es geht darum, sich vor dem Feind zu schützen oder ihn zu vernichten. Eine andere Möglichkeit besteht darin, ihm aus dem Weg zu gehen. Die Feindschaft zwischen den Tierfiguren in einer Fabel und einer zwischenmenschlichen Feindschaft unterscheidet sich in ihrer Art. In der Tierwelt ist die Feindschaft meist unausweichlich und naturbedingt, aber im Reich der Menschen geht sie auf Bestrebungen nach Vorteilen und Gewinn zurück und wäre vermeidbar. In den meisten Fabeln gilt ein Fremder schon deshalb als Feind, weil er ein anderer Artgenosse ist. Gemäß Forschern, die sich mit der Volksliteratur auseinandergesetzt haben, wird in vielen Fabeln der Fremde immer als jemand dargestellt, vor dem man sich hüten muss. Diese Art der Feindschaft ähnelt aber mehr der Feindschaft im Tierreich. Dort wird in einem fremden Tier sofort eine Gefahr gewittert und daher ein feindliches Element gesehen. Fabeln mit einem solchen Inhalt waren meistens an die Adresse von Könige gerichtet. Die Schilderung der Beziehung zu den Feinden und der Art und Weise des Umgangs mit ihnen sollte dem königlichen Hof als Hinweis dienen. Daher gilt in diesen Fabeln der Feind als gemein und niederträchtig und es heißt, dass man sich nicht vor ihm in Sicherheit wägen darf. Anstatt Gewalt gegen ihn anzuwenden, muss man aber klug vorgehen und Überlegungen anstellen, darf den Feind nicht in Ruhe lassen und sollte jede Gelegenheit gegen ihn nutzen.
Thank you.
Hören Sie nun die Fortsetzung der Geschichte von den Raben und Eulen aus Kelile Vademne. Sie erinnern sich, auf einem Baum lebte eine große Schar von Raben. Die Eulen griffen die Raben an und töteten und verletzten viele von ihnen. Der Chef der Raben akzeptierte schließlich den Vorschlag seines jüngsten Beraters. Der hatte einen listigen Plan. Gemäß diesem Plan sollten die Raben ihr Nest räumen. Sie sollten den jungen Raben vorher verprügeln und unter dem Baum zurücklassen. Wie erwartet kamen die Eulen in der gleichen Nacht zu einem neuen Angriff herbei. Aber weit und breit war kein Rabe mehr zu sehen, nur am Fuße des Baumes lag noch einer von ihnen und winkte ihnen matt mit seinen Flügeln zu. Da sagte der Chef der Eulen, »Seht nach, was mit ihm los ist.« Zwei Eulen kamen herbei, sie sahen, dass der Rabe noch atmet. Da sagten sie dem Chef der Eulen Bescheid und der kam und fragte den Raben, »Was ist los, warum bist du verletzt? Wo sind die anderen Raben?« Der Rabe öffnete die Augen, er konnte nur mit Mühe sprechen. »Als ihr gestern Nacht angegriffen habt, wollten die Raben sich an euch rächen. Da habe ich dem greisen Raben gesagt, wir kommen nicht gegen die Eulen an. Der einzige Ausweg ist, dass wir uns mit ihnen versöhnen und ihnen Geschenke machen. Wenn sie unsere Geschenke annehmen und Frieden schließen, bleiben wir hier, und wenn nicht, ziehen wir an einen anderen Ort.« Der Rabe fuhr fort, aber der greise Rabe hat sich über mich aufgeregt und hat gedacht, ich sei ein Spion. Da hat er befohlen, dass sie mich verprügeln. Danach ließen sie mich liegen und sind alle fortgeflogen. Da fragte der Eulenchef, »Und weißt du, wo sie nun sind?« Dem Raben fiel das Sprechen schwer. Ihm waren die Augen wieder zugefallen, als er sagte, »Nein, mir ging es so schlecht, dass ich die Augen nicht öffnen konnte.«
Die Eule sagt zu ihrem Vezier, »Was meinst du dazu?« Der Vezier aber sagte, »Glaub diesen Raben nicht ein Wort, lasst ihn einfach liegen, bis er stirbt.« Der Berater der großen Eulen aber sagte, »Lasst ihn nicht sterben, das nutzt uns ja nichts, wir sollten ihn behandeln. Er wird bestimmt etwas für uns taugen.« Auch eine andere Eule meinte, »Wir müssen ihn gut behandeln, bis er uns vertraut. Dann können wir mit seiner Hilfe herausfinden, wo die anderen Raben sind und sie wieder angreifen.« Der junge Rabe hörte ihnen halbwegs zu und betete in Gedanken, dass die Eulen ihn mitnehmen werden. Der Vezier aber schrie vergeblich, »Fallt nicht auf diesen Raben herein, er lügt. Ein Feind bleibt ein Feind. Tötet ihn, damit wir vor seiner List sicher sind.« Der Eulenchef achtete nicht auf ihn und ordnete an, dass die Eulen den verletzten Raben mit in ihre Höhle nehmen. Nach einigen Tagen ging es dem jungen Raben wieder besser. Er konnte wieder auf eigenen Füßen stehen und die Flügel bewegen. Nun gab er sich alle Mühe, damit die Eulen ihm vertrauen und er die Gunst des Eulenchefs gewinnt. Es war an einem Mittag. Die Eulen waren alle in der Höhle und der Rabe entschloss sich, den letzten Teil seines listigen Planes zu verwirklichen. Als die Eulen schliefen, schlich er sich leise aus der Höhle und flog davon. Er begann, nach den anderen Raben zu suchen. Schließlich fand er sie. Der greise Rabe war hocherfreut, als er den jungen Raben gesund und heil vor sich sah. Der junge Rabe erzählte ihm, was alles passiert war und sagte, nun seid ihr an der Reihe. Was müssen wir denn tun? Fragte der alte Rabe. Der junge Rabe erklärte, die Eulen sind alle in der Höhle. Ich habe, nachdem es mir wieder besser ging, angefangen, in der Nähe der Höhle Reisig zu verstecken. Ihr müsst es nun vor der Höhle aufhäufen. Derweil will ich zum Hirten fliegen, der in der Schafe hütet. Er hat immer ein Feuer brennen. Ich werde ein glühendes Holz herbeibringen und wir werfen es auf den Reisighaufen. Wenn man die Eulen aus der Höhle fliehen wollen, werden ihre Flügel Feuer fangen und wenn sie in der Höhle bleiben, werden sie ersticken. Wenn mein Plan richtig durchgeführt wird, werden wir für immer vor den Eulen sicher sein. Der greise Rabe befahl einigen, dass sie den jungen Raben begleiten und auf ihn hören. Die Raben stapelten also reisig um die Höhle herum und der junge Rabe holte ein glühendes Stück Holz aus dem Hirtenfeuer. Er warf es auf die Reisighölzer, die sofort Feuer fingen. Als der dicke Qualm in die Höhle eindrang, wollten die Eulen fliehen. Doch wer von ihnen die Höhle verließ, dessen Flügel fing Feuer und wer in der Höhle blieb, der erstickte. Schließlich waren alle Eulen tot und die Raben krebsten freudig. Ein Rabenküken stand neben seiner Mutter und schaute zur Höhle. Es war froh, dass es keine Eule mehr gab, vor der es Angst haben musste. Die Eulen sahen die Sonne hinter den Bergen untergehen und wussten, es ist Zeit, nach Hause zurückzukehren.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Dawood Zaman mit dem Titel Khane-ye Purnur, das heißt Haus voller Licht.
من از این خانه پرنور به در نمی‌روم، من از این شهر مبارک به سفر نمی‌روم، من از این خانه پرنور به در نمی‌روم، من از این شهر مبارک به سفر نمی‌روم. منم و این سنم و عاشقی و باقی عمر. منم و این سنم و عاشقی و باقی عمر. من از او گرم کشی جای دگر می نروم. در جهان بحر شود موج زند سر تا سر، در جهان بحر شود موج زند سر تا سر، من به جز جانب آن گنج گوهر جز جانب آن گنج گوهر می‌روم. این خبر رفت و به هر سو و به هر گوش رسید، این خبر رفت و به هر سو و به هر گوش رسید. من از این بی خبر سو بی خبر می‌روم، من از این بی خبر سو بی خبر می‌روم. من از این شهر مبارک به سفر می روم. من از این خانه پر نور به در می روم. من از این شهر مبارک به سفر می روم. منم و این سنم و عاشقی و باقی عمر. منم و این سنم و عاشقی و باقی عمر. من از او گرم کشی جای دگر می نروم. در جهان بحر شود موج زند سر تا سر، در جهان بحر شود موج زند سر تا سر، من به جز جانب آن گنج گوهر جز جانب آن گنج گوهر می‌روم. این خبر رفت و به هر سو و به هر گوش رسید، این خبر رفت و به هر سو و به هر گوش رسید. من از این بی خبر سو بی خبر می‌روم، من از این بی خبر سو بی خبر می‌روم. خبر رفت و به هر سوی و به هر گوش رسید، من از این بی خبری سوی خبر می نروم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahjul Balagha.
Imam Alis Denken im Spiegel des Nahjul Balagha. Als erstes, liebe Hörerfreunde, haben alle Gottgesandten zum Glauben an den einen Gott aufgerufen und als zweites zum Glauben an das Jenseits. Erst durch den Jenseitsglauben wird nämlich das Ziel der Erschaffung des Menschen erfüllt werden und werden seine Taten in die richtige Richtung gelenkt. Imam Ali alaihi salam sagt über den jüngsten Tag in Khutba 195: Wisset, ihr Diener Allahs, dass er euch nicht umsonst erschaffen und euch nicht euch selber überlassen hat. Ich lege euch Gottes Fürchtigkeit ans Herz, ihr Diener Allahs, denn das ist der Zügel und das Lebenselixier. Haltet an ihren Sicherheiten fest und haltet euch an ihre Wahrheiten. Sie wird euch an die Orte der Geborgenheit und angenehmer Lebensführung geleiten, an die Gefilde des Wohlstandes, zu den Festungen der Beschirmung, zu den Wohnstätten der Ehre an dem Tage, an dem die Augen starr blicken werden, wenn alles herum in Finsternis gehüllt sein wird und wenn Esrafil auf eine Weise in die Posaune stößt, dass die Herzen versagen, die Zungen verstummen, die erhabenen Höhen und festen Felsen zerbröckelt zusammensacken. Es wird an jenem Tage keinen Fürsprecher geben, der Fürsprache einlegt, noch einen Freund, der Nutzen bringt, noch eine Entschuldigung, um das Unheil der Strafe abzuhalten. Gott hat im Koran wunderbar die schönen Gaben des Paradieses beschrieben, um Verlangen nach dem Paradies zu erwecken und die Menschen anzuspornen, danach zu streben. Demgegenüber hat er sie vor der Höllenpein gewarnt. Imam Ali erinnert die Menschen an den Tod und das Jenseits, damit sie zu sich kommen und sich zum Guten hin ändern. Er sagt: Beeilt euch, Gutes zu tun, bevor euer Leben zu Ende geht, ihr krank oder behindert werdet oder die Pfeile des Todes auf euch gerichtet sind. Wie schnell werden die Schatten des Todes mit seinen heftigen Schmerzen und die Finsternisse des Augenblickes des Sterbens und die trunkene Ohnmacht des Todes, der Austritt des Geistes aus dem Leibe und die Dunkelheit beim Verschließen der Augen vor dem Diesseits und die Bitternis der Erinnerungen euch ereilen. Ihr solltet euch, wenn ihr noch im Diesseits lebt, anstrengen und vorbereiten, von einem Proviant für das Jenseits anlegen. Die Welt soll euch nicht täuschen, so wie sie eure Vorfahren getäuscht hat. Diejenigen, die die Welt melkten, haben sich in ihr in Achtlosigkeit verstrickt. Sie haben die Gelegenheiten verpasst und schließlich wurde der Friedhof zu ihrem Haus und ihr Vermögen erbte dieser und jener. Imam Ali warnt vor der Welt. Er bezeichnet sie als Betrügerin und sagt, sie ist jemand, der beschenkt und es wieder zurücknimmt, jemand, der kleidet und entblößt. Die Ruhe des Diesseits ist unbeständig und seine Härten und Missgeschicke hören nicht auf. Das Leben im Diesseits ist ein Korridor, der uns zu dem endgültigen Ziel der Schöpfung führt. Der Imam vergleicht das Diesseits mit einem Übungsplatz und das Jenseits mit einem Wettrennen, denn er sagt in der Freitagsansprache 28: Höret! Heute ist das Trainingslager und die Vorbereitung und morgen findet das Rennen statt. Die Trophäe dafür ist das Paradies, während das letztendliche Ziel der Verlierende das Feuer ist. Ist da niemand, der von seinen Sünden Reue nimmt vor dem Tod? Höret! ist da keiner, der Gutes für sich tut vor dem Tage seines Unglücks am Tag des Gerichts? Weiter versucht Imam Ali alayhi salam in dieser Khutba darauf aufmerksam zu machen, dass Gott die Menschen nicht sinnlos erschaffen hat und dass sie sich um das Diesseitige und Jenseitige wohl bemühen müssen. Daher sagt Imam Ali am Ende seiner Freitagsansprache 28, solange ihr lebt, ist es noch nicht zu spät. Kommt und bereut eure Fehler und Sünden und schließt euch den Rechtschaffenen an, um an die Preistrophäe dieses Wettbewerbes zu gelangen.
Imam Ali beschreibt in der Khutba 109 das Paradies wie folgt. Was die Gehorsamen betrifft, so wird Gott sie mit seiner Nähe belohnen und sie ewig in seinem Hause wohnen lassen, von wo die Bewohner nicht ausziehen werden. Ihr Zustand wird sich nicht ändern, Schrecken wird sie nicht überkommen und Krankheiten werden sie nicht erreichen. Sie werden keinen Gefahren ausgesetzt sein und sie werden nicht durch Reisen fortgeschickt werden. Über die Hölle sagt er weiter in dieser Ansprache, was aber die Ungehorsamen betrifft, so wird er sie an den schlechtesten Platz bringen, ihnen die Hände an die Nacken fesseln, die Sternlocken mit den Füßen verbinden und sie in Gewänder aus Pech kleiden, die aus Feuer geschnitten wurden, in eine Qual, deren Hitze stark sein wird, und hinter Türen, die ihren Bewohnern verschlossen sind, in einem Feuer voller Schreie, Lärm, aufsteigenden Flammen und furchtbarer Stimmen. Seine Insassen werden nicht entkommen, seine Gefangenen nicht ausgelöst und seine Fesseln nicht zerschnitten werden. Imam Ali warnt, wisset, dass die zarte Haut des Körpers das Feuer der Hölle nicht ertragen kann. Habt also mit euch selber Erbarmen. Ihr habt doch bei irdischen Leiden mit ähnlichem Bekanntschaft geschlossen. Keiner kennt seine Sterbestunde, deshalb müssen sich die Menschen eigentlich stets auf die Reise ins Jenseits vorbereiten. Imam Ali alaihi salam hat gesagt, wie viele gab es am Tagesbeginn, die nicht mehr den Abend erreichten, und wie viele gab es bei Einbruch der Nacht, die beneidet wurden und um die sich am Ende der Nacht die Trauenden versammelten. Der Imam macht die Menschen darauf aufmerksam, dass das Leben vorübergehend ist. Ihr Menschen, die Welt ist eine flüchtige Wohnstätte und das Jenseits ist die ewige Bleibe. Also bereitet auf dem Durchgang zur ewigen Wohnstätte einen Proviant vor. Ihr wurdet im Diesseits auf die Probe gestellt und seid für etwas anders als das Diesseits erschaffen worden. Wer stirbt, über den sagen die Leute, was hat er zurückgelassen, aber die Engel fragen, was hat er vorausgeschickt. Zweifelsohne ist es sinnvoll, aus dem Leben der Vorfahren eine Lehre zu ziehen. Darüber sagt Imam Ali alaihi salam, fürwahr, ihr habt doch die Vorfahren gesehen, die Eigentümer angehäuft haben und sich vor der Armut fürchteten. Sie hatten langfristige Wünsche und wägten sich in Sicherheit und dachten, der Tod sei noch weit entfernt. Aber ihr habt doch gesehen, wie der Tod über sie kam und sie aus ihrer Heimat vertrieb.
Wie kommt es, dass der Friedhof zu ihrem Haus wurde? Sie können nichts mehr zu ihren guten Taten hinzufügen und können sich nicht mehr reuevoll von ihren Sünden abwenden. Es wird empfohlen, die Gräber der Gläubigen zu besuchen. Ein solcher Besuch stimmt nachdenklich und erinnert für eine Weile an den Zustand der Verstorbenen und ihr Schicksal. Der Imam sagt darüber in der Freitagsansprache 221, auch wenn ihre Spuren verwischt wurden und die Nachrichten über sie abgebrochen sind, so sind doch die Blicke zu ihnen zurückgekehrt, um Lehren zu ziehen. Die Ohren des Verstandes haben von ihnen gehört und sie haben gesprochen, ohne äußerlich zu sprechen, und sie sagten, wir haben ein verschlissenes Gewand angezogen, die Enge des Grabes hat uns zerrissen, wir erbten die Einsamkeit, unsere stummen Häuser sind verfallen, die Schönheit unserer Körper wurde ausgeteilt und unsere bekannten Gestalten sind hässlich geworden. Die Einsamkeit in den Wohnstätten unseres Aufenthalts ist lang und wir finden keine Erleichterung vor der Pein noch eine Erlösung aus der Enge.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Hamid Zamani mit dem Titel Dil Tang, auf Deutsch Heimweh.
سلام آقا بازم این دل بیقراره دوباره این چشما شوق بارون داره سلام آقا باز اومدم دست خالی منم و دل این دل حالی به حالی کنار خیمت میشینم تا میتونم منو هم مثل هر میبخشی میدونم کجا رو دارم برم به جز این حرم ندیگه نمیافته هوای عشقت از سرم
بی پروا که گذشتن از سر شد سر گذشته ما. کار عشق این شور هر ساله، کار عشق این دشت پر لاله. بی تو میگشتم من منزل به منزل، حرم تو اینجاست اینجا تو این دل. سرم و بالا میگیرم تو دنیا، تو عزیزم کردی میدونم آقا، تو نشونم دادی راه میدونم. به تو این عشق دل خواه و بدیونم، دل تنگم آقا جون، دل تنگم دل تنگم، با بای پیاده زدم به جاده، کل بارم قم، دل تنگم آقا جون، دل تنگ دل تنگم، با پای پیاده زدم به جاده.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit. Hallo liebe Hörerfreunde, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge der Sendereihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Als Gott aus der toten Erde ein Wesen schuf und ihm von seinem Geist einhauchte, wurde ein Wesen mit Denkfähigkeit, Wissenschaft und Kreativität geschaffen, das man Mensch nannte. Der weise Gott hat dem Mensch unendliche Gaben gewidmet und für ihn im Koran einen Lebensplan entworfen. Damit der Mensch sich noch entwickeln kann, muss er den großen Gott anbeten, um somit die moralische und spirituelle Vollkommenheit zu erreichen. Gott würdigt dieses Lebewesen im Koran und nennt es seinen Vertreter auf der Erde. Es fordert die Menschen auf ihren Körper und ihre Seele zu achten und nur gesunde und reine Nahrung zu sich zu nehmen. In der Sure Asra, Vers 70 steht: Und wir haben den Menschen Ehre erwiesen. Wir haben sie auf dem Festland und dem Wasser getragen und ihnen einiges von den köstlichen Dingen beschert, und wir haben sie vor vielen von denen, die wir erschaffen haben, eindeutig bevorzugt. Der Islam achtet auf diverse körperliche und seelische Aspekte und stellt für die Glückseligkeit der Menschen umfassende Aspekte in Aussicht. Auch im Bereich Ernährung sind im Islam verschiedene und interessante Themen vorhanden. In der heutigen Folge wollen wir über manche wertvolle Vorteile der reinen Halalkost sprechen. Aus der Sicht des Islam spielt Ernährung eine große Rolle beim Aufbau der Persönlichkeit und moralischer Eigenschaften. Daher wird sowohl im Koran und in Überlieferungen gesundes und nützliches Essen als rein und halal bezeichnet. Im Gegenteil zu Haram-Gerichten kann Halal und reine Nahrung den Menschen zu Tugendhaftigkeit und Güte führen. Halalkost ist jene Nahrung, die für den Menschen nützlich und religiös nicht verboten sind. Unter reinem Essen versteht man Gerichte, die mit der Natur des Menschen übereinstimmen. In Koranversen werden manche Nahrungsmittel als halal und rein bezeichnet, dazu gehört auch Obst und Pflanzen. In der Sure An'am, Vers 141 steht: Und er ist es, der Gärten mit Spalieren und ohne Spaliere entstehen lässt, sowie die Palmen und das Getreide verschiedener Erdensorten und die Öl- und Granatäpfelbäume, die einher ähnlich und unähnlich sind. Esst von ihren Früchten, wenn sie Früchte tragen, und entrichtet am Tag ihrer Ernte, was alles Rechtspflicht darauf steht, aber seid nicht maßlos, ihr liebt ja den Maßlosen nicht. Das Wort Olive wurde 6-mal im Koran erwähnt und über die Wunderwirkung dieser Frucht wird auch in Überlieferungen gesprochen. Oliven sind heimische Früchte aus Kleinasien, die vor etwa 6000 Jahren auch in mediterrane Gebiete kamen. Der Olivenbaum ist einer der ältesten Bäume der Welt. Prophet Mohammed salawatullah alaih empfiehlt seinen Anhängern, Olivenöl zu verzehren und es für die Körpermassage anzuwenden, denn es kommt von einem heiligen Baum. Heute nach mehreren Jahrhunderten ist Medizinern und Experten der gesundheitliche Aspekt der Olive bekannt geworden. Mediziner sehen diese Frucht und deren Öl für das Herz-Kreislauf-System als positiv an. Sie verhindert zudem das Vorkommen von Herzinfarkten oder Herz- und Gefäßkrankheiten. Laut einer amerikanischen Webseite ist Olivenöl aus einer ungesättigten Fettsäure schon seit sehr langen Jahren bekannt. Es wirkt gut auf die Reinigung der Blutgefäße. Olivenöl senkt das schlechte LDL-Cholesterin und befördert hingegen das gute Cholesterin HDL. Heutzutage ist Olivenöl in sehr vielen Orten der Welt bekannt und beliebt und wird beim Verzehr von Salaten und auch Kochgerichten verwendet.
Frau Fateme Meraji, Ernährungsexpertin, sagt in diesem Zusammenhang, Olivenöl hat bei der Heilung von Prostataerkrankungen, Beschwerden im Verdauungssystem, Diabetes, Alzheimer und Haarausfall eine sehr starke Wirkung. Die Dattel ist eine weitere reine Halal-Frucht, die im Koran erwähnt worden ist. Die islamische Medizin meint, dass Datteln beruhigend, abführend und herzanregend sind. Sie verhindern auch, dass der Mensch an Alzheimer erkrankt. Medizinischen Forschungen zufolge sind Datteln wegen ihres Magnesiumsgehalts sehr kalorienreich und da sie auch Energiespender sind, steigern sie die körperliche Kräfte. Diese Frucht kann aufgrund ihres Phosphorgehaltes auch die Konzentration stärken. Datteln sind auch für Atemprobleme, besonders Asthma, sehr gut und wirksam. Unter Berücksichtigung all dieser Besonderheiten kann man sagen, dass die Dattel ein energiereiches und komplettes Nahrungsmittel darstellt. Prophet Muhammad salawatullah alaihi empfiehlt seinem Volk, von dieser Frucht regelmäßig zu essen. In Überlieferungen heißt es, dass sich Imam Ali alaihi salam einmal in einer Genesungsphase befand. Prophet Muhammad riet ihm vom Dattelverzehr ab. Die Anwesenden wunderten sich. Heute weiß man, dass Datteln eine Art Faser in sich haben, die ein Mensch mit einem schwachen Magen nicht verdauen kann, und daher ist es besser, während der Genesung von einer Krankheit keine Datteln zu essen. Datteln vermehren auch die Muttermilch und sind energiespendend. Manche Korankommentatoren deuten darauf hin, dass der heiligen Maria während den Geburtswehen gesagt wurde, von dem Baum, unter dem sie sich befindet, zu essen, und das war eine Dattelpalme. Ernährungsexperten sind der Meinung, dass der Verzehr von Datteln mit oder ohne Milch sowie Molkereiprodukten bei körperlicher Müdigkeit und Prellungen sehr wirksam sein kann. Neueste wissenschaftliche Ergebnisse zeigen, dass diese Frucht auch als Beruhigungsmittel Wunder wirkt. Sie stoppt Aggressivität und Gewalt und führt zu geistiger Ruhe. Im Koran wird auch auf den Verzehr von Fischfleisch hingewiesen. In der Sura Nahl, Vers 14 steht: Und er ist es, der euch das Meer dienstbar gemacht hat, damit ihr frisches Fleisch daraus esst und Schmuck aus ihm hervorholt, den ihr anlegt. Und du siehst die Schiffe, die es durchpflügen, damit ihr etwas von seiner Huld trachtet und auf das ihr dankbar sein möget. In diesem Vers wurde darauf hingewiesen, dass man frische Fische essen soll. Wissenschaftler der Universität Oxford sind in ihren Forschungen zu dem Ergebnis gekommen, dass der Verzehr von Fischen die Gehirnzellen älterer Personen wieder aufbauen kann. Je frischer der Fisch, desto besser ist die Wirkung. Dr. Smith, Leiter dieser Forschung, sagt: Wir haben herausgefunden, dass auch fettarmer Fisch gut für die Gesundheit ist. Also wird anscheinend nicht Omega-3 Einfluss auf das Gehirn haben, und somit müssen wir nach anderen Nährwerten suchen, die diese Wirkung verursachen. Fisch ist auch wegen seines Omega-3- und Omega-6-Gehalts gesund für Herz- und Blutgefäße. In den letzten Jahren haben Forscher herausgefunden, dass Omega-3 in Fischen und Fischölen die Fettablagerung in Adern und Blutgefäßen verhindert. Daher kann der Genuss von Fischfleisch Herzinfarkt und Hirnschläge blockieren.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi kur